Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem es um Bewegung geht, um das Laufen und um eine Reise per Schiff. Zwei Künstler haben sich 40 Tage lang an Bord eines Containerschiffs aufgehalten. Dazu später mehr. Wir beginnen mit Vivian Gornick, 1935 in der Bronx in New York geboren. Sie ist zweierlei. Sie ist durch und durch New Yorkerin und sie ist eine Feministin der ersten Stunde. Für die legendäre Zeitschrift Village Voice hat sie früher als Reporterin gearbeitet und von dort aus in einem folgenreichen Artikel 1969 zur Gründung einer radikal-feministischen Gruppierung aufgerufen. Außerdem hat Gornick in zahlreichen Essays und in autobiografischen Texten brilliert. Unter anderem hat sie über die Beziehung zu ihrer Mutter geschrieben. Was sich durch all diese Texte hindurchzieht, ist ihre Liebe zu New York, der Stadt, in der sie ihr ganzes Leben lang verbracht hat und in der sie heute noch stundenlang zu Fuß unterwegs ist. Davon erzählt Gornick in einem Memoir, das 2015 erschienen ist und nun erstmals ins Deutsche übersetzt wurde. Michael Watzka hat Eine Frau in New York für uns gelesen und er konnte auch mit Vivian Gornick telefonieren.
Vivian Gornick läuft. Seit die New Yorkerin die 80 überschritten hat, sind es zwar immer öfter nur noch 2 oder 3 Stunden am Tag, doch um die Distanz geht es der Autorin und Journalistin ohnehin nur am Rande bei ihren Streifzügen durch die Millionenmetropole. Auf ihrem täglichen Marsch durch New York verständigt sie sich mit der Stadt, in der sie beinahe ihr gesamtes Leben verbracht hat. Als ein roter Faden windet sich das Laufen durch die collagenhaften Skizzen und lose aneinandergereihten Anekdoten ihres Buchs. Zu besonders eindrücklichen Erkenntnissen kommt sie dabei immer dann, wenn sie die Stadt im Ausnahmezustand zeigt. So beschreibt sie etwa, wie ihr nach dem 11. September 2001 New York in seiner gespenstischen Leere mit einem Mal fremd wurde. Es ist dieser Anblick, der sich für die Autorin am Beginn der Corona-Krise jüngst auf unheimliche Weise wiederholt hat.
For the first 2 months, walking in the city felt like I was walking in a science fiction movie.
In den ersten beiden Monaten der Pandemie war das durch die Stadt laufen für mich wie ein Gang durch die Kulisse eines Science-Fiction-Films. Die Leere war entsetzlich. Ich bin einmal von der 12. Straße auf die 7. Avenue eingebogen. Das ist eine der großen Arterien New Yorks und habe keine Menschenseele gesehen, noch nicht mal ein Auto. Das war ein großer Schock für mich. Ich war danach wie benommen und völlig desorientiert. Ich laufe aber trotzdem jeden Tag mindestens 2 Stunden. Es fühlt sich weiter unwirklich an, als wäre es nicht New York, denn durch New York zu laufen bedeutet für mich, die Gespräche fremder Leute aufzuschnappen, mit anderen zusammenzustoßen und überall das Theater der Straße zu beobachten.
In seiner ganzen Fülle und Dichte ist es dieses spezielle Theater auf den Straßen New Yorks, welches die Autorin immer wieder zur Reflexion über sich selbst anregt. Denn im Laufen eröffnet sich der selbsternannten Außenseiterin nicht nur ein Weg aus der allumfassenden Isolation ihres eigenen Alltags, sondern auch ein Mittel der Selbstfindung in einem Leben, für das sie nach eigener Auffassung nicht die richtige ist. In Gornicks Ich-Erzählerin ist dabei unschwer die Autorin selbst zu erkennen, allerdings leicht verfremdet und zum literarischen Alter Ego kondensiert. Bereits als Jugendliche zieht es sie immer wieder aus der heimischen Bronx nach Manhattan. Auf ihren Streifzügen durch die Upper West Side stellt sie sich ein anderes Leben im Kreis von Künstlern und Intellektuellen vor. Dabei tritt sie zum ersten, aber nicht zum letzten Mal in ihrem Leben auf Distanz zu den Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Als ich erkannte, dass ich mich immer mehr zu einer gesellschaftlichen Randfigur entwickelte, konnte nichts mein wundes, zorniges Herz besser heilen als ein Fußmarsch durch die Stadt. Ich spürte, wie der Druck nachließ und der Frust sich abbaute, wenn ich die unterschiedlichen einfallsreichen Überlebenstechniken der Leute in den Straßen sah, wie sie auf zig verschiedene Arten darum kämpften, menschlich zu bleiben. Bis in die Nervenenden spürte ich den allgemeinen Widerstand gegen den Untergang. Dieser Widerstand wurde zu meinem ständigen Begleiter. Nie war ich weniger allein als allein in einer überfüllten Straße. Hier, so stellte ich fest, konnte ich mir mich vorstellen. Hier, so dachte ich, kaufe ich Zeit. Was für eine Vorstellung, Zeit zu kaufen. Eine, die ich über Jahre hinweg mit Leonard teilte.
Leonard, das ist der stets pessimistische und bisweilen zynische beste Freund der Autorin. Er ist eine der wenigen Hauptfiguren des Buchs. Als Homosexueller bewegt er sich Zeit seines Lebens ebenfalls am Rand der Gesellschaft. Sein selbsterhaltender Fatalismus spiegelt Gornicks eigene Haltung, in seiner Absolutheit schreckt er sie aber manchmal ab. Als zwei Außenseiter, deren Leben zwischen Radikalismus und lebensnotwendigem Kompromiss changieren, bewegen sich die beiden wie zwei Läufer über ein Schachbrett, das ihnen stets fremd bleibt. Dabei verabreden sie sich, wie es die Ich-Erzählerin einmal schön formuliert, gelegentlich an den Rändern, um einander Grenzberichte zu erstatten. Als geradezu poetologische Bewegung lässt sich mit dem Flanieren gut Gornicks eigenartige Prosa charakterisieren. Denn Laufen, Schreiben und Leben verbinden sich bei ihr zu einem einzigen Akt des Widerstands gegen die gesellschaftlichen Erwartungen.
Walking feels like an invigorating participating.
Das Laufen ist für mich eine belebende und eine teilnehmende Aktivität. Und selbstverständlich verhält es sich mit dem Schreiben ganz genauso. Man ist ein aktiver Teilnehmer. Du als Autorin lässt alles geschehen. Im Schreiben gibt es keine Beobachter, alle sind Performer. Und genau das ist auch der Erkenntnisakt des eigenen Ichs, welches existiert und durch das Laufen zum Vorschein gebracht wird.
Wie ein stark verdichtetes Tagebuch lesen sich Gornicks Beschreibungen. Bestückt sind sie mit Begebenheiten, die teilweise Jahrzehnte auseinanderliegen und oftmals zu einer Szene zusammengezogen werden oder unverbunden nebeneinander gestellt. Dieser Stil prägte bereits ihr 1987 erschienenes Memoir »Ich und meine Mutter«. Darin setzte sich die Autorin auf den langen Spaziergängen durch die Stadt mit ihrer lebenslangen Rolle als Tochter auseinander. Im jüngsten Memoir stellt sie neben die eigene Lebensbilanz die Auseinandersetzung mit Autorinnen wie Evelyn Scott, Charles Resnikoff oder Seymour Krim, literarische Außenseiter, die wie Gornick selbst besessen sind von New York als Gegenstand ihrer Texte. Außerdem rechnet sie auch mit der eigenen Position auf dem, Zitat, »hohen Ross des radikalen Feminismus« ab. Gemeint ist eine kompromisslose und bisweilen anarchische Protesthaltung im Amerika der 1970er Jahre, mit der sich Gornick einst identifizierte und die sie, einmal mehr, aus dem sozialen Gefüge herausfallen ließ.
Wenn ich heute daran zurückdenke, wird mir klar, dass wir, die Feministinnen der 70er und 80er Jahre, primitive Anarchistinnen geworden waren. Wir wollten keine Reform, nicht mal Reparationen. Wir wollten das gesamte System zerschlagen. Wenn wir, wie es häufig der Fall war, gefragt wurden, und was ist mit Kindern, Familie? Fauchten wir, Scheiß auf Kinder, Scheiß auf Familie. Es ist an der Zeit, unser Leid zu zeigen und andere spüren zu lassen, wie das für uns ist. Nach uns die Sintflut.
Dass diese frühere Haltung heute ganz konkrete biografische Konsequenzen zeigt, wird Gornick im Alter mit manchmal schmerzlicher Klarheit bewusst. Auf den Verzicht auf Partnerschaft folgte für sie später im Leben das Ausbleiben romantischer Liebe. An ihre Stelle treten für die Autorin immer mehr die lebenslangen Freundschaften wie die mit Leonard. Und da ist natürlich New York selbst, die eine große Liebe und der lebenslange Kompagnon der Autorin. Es sind die Straßen dieser Stadt, in denen Gornick letztlich ein Bild für das eigene Leben und die Mechanik der Gesellschaft findet.
Die Straße hört nie auf, sich zu verändern. Und diese Veränderungen muss man lieben. Man muss diesen Rhythmus begreifen. Die Story von der Bewegung trennen. Verstehen, nicht bedauern, dass die narrative Dynamik zwar fragil, aber auch grenzenlos ist. Die Zivilisation bricht zusammen, die Stadt ist aus dem Gleichgewicht geraten, das Jahrhundert wirkt surreal. Sei schneller, entdecke den Plot früher.
Auch wenn man sich an Gornicks mäandernden Stil zunächst gewöhnen muss, so liegt in der Idee der steten Bewegung ein Schlüssel für ihre Prosa. Dieses essayistische Element gehört zum Metier der Journalistin, deren Karriere in den 1970er Jahren als Reporterin bei der legendären Village Voice im Greenwich Village begann. Aus diesem pragmatischen, bisweilen analytischen, Aber nie kühlen Blick der Essayistin auf den Alltag in ihrer Stadt entwickelt sich im Wechselspiel von Straße und Autobiografie letztlich eine ungemein erfrischende und vorurteilslose Perspektive auf das Leben, wie es sich manchmal nur in New York, aber in den allermeisten Fällen jeden Tag und überall auf der ganzen Welt zeigt.
Michael Watzka war das mit seiner Lektüre von Vivian Gornick, eine Frau in New York. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat Potschau, erschienen ist das Buch im Penguin Verlag München, 160 Seiten, 20 Euro. Eine Schiffsreise, das war über Jahrhunderte hinweg mit Abenteuern verbunden. Mit der Entdeckung ferner Kontinente und der Rückkehr des Helden, reich an Erfahrung und Gold. All diese Tropen haben sich quasi in unsere Lese-DNA eingeschrieben. Genau das erwarten wir, wenn wir lesend in See stechen. Dazu gehört auch das mögliche Scheitern der Reise, etwa durch einen Schiffbruch.
Das Boot war zwar bis oben hin vollgeschlagen, aber es hatte kaum Schaden genommen. Schwimmend suchten wir die umhertreibenden Riemen zusammen und schleuderten sie über den Dollbord, ehe wir wieder auf unsere Plätze krochen. Da saßen wir nun bis zu den Knien im Meer. Das Wasser reichte über die Rippen und Flanken. Das Ganze sah aus wie ein Korallenriff, das unter uns aus der See emporwuchs. Das Heulen des Windes nahm zu, die Wogen klatschten gegeneinander. Ringsum brüllte, sprühte und brauste die Bö, und wir saßen unversehrt darin, Lebende im Rachen des Todes. Vergebens riefen wir nach den anderen Booten. Es wurde immer dunkler. Gischt und Nebelbänke versanken in den Schatten des hereinbrechenden Abends.
Als Hörerinnen des Büchermarkts haben Sie es wahrscheinlich erkannt. Viel Drama an Bord von Captain Ahabs Schiff im Moby Dick. Hier in der deutschen Übertragung von Wilhelm Strüwer. Aber wie viel Abenteuer ist heute eigentlich noch möglich, wenn mannshohe Containerschiffe ihren Weg zwischen den gut erforschten Kontinenten nehmen? Der Fotograf Michael Disquet und der Schriftsteller Roman Ehrlich wollten es wissen. Sie haben sich 40 Tage lang an Bord eines Containerschiffs begeben. Von Hamburg aus sind sie nach Qingdao in China gereist und sie haben die Geschichten eingefangen, die die Seefahrt in Zeiten der Globalisierung erzählt. Überfahrt heißt ihr gemeinsamer Text-Bild-Essay über die banale Realität der Globalisierung und den drohenden Ich-Verlust auf einer anti-abenteuerlichen Weltreise. Cornelius Willenkemper hat das Buch gelesen und mit den Autoren gesprochen.
Was gibt es zu erzählen von einer Weltreise, auf der jeder zurückgelegte Meter geplant, der Lebensalltag von einer Zentrale streng koordiniert wird und obendrein auch die Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt ist? Auf ihrer Überfahrt an Bord eines 365 Meter langen und mit 13.800 Warencontainern beladenen Ozeanriesens verzichten der Fotograf Michael Disquet und der Schriftsteller Roman Ehrlich bewusst auf dramatische und exotische Narrative der Seefahrt. Stattdessen geben sich die beiden Künstler der Leere hin und dem, was sich womöglich hinter ihr verbirgt.
Dieses Containerschiff ist ja so ein industrialisierter Arbeitsplatz in nochmal so einer Miniaturversion und in Reihenform. Also er ist eigentlich hochgradig unmenschlich. Also es gibt diesen Stahlturm in der Mitte des Schiffes, in dem die Leute wohnen und arbeiten, wenn sie jetzt nicht gerade im Maschinenraum arbeiten oder irgendwie an Deck schleifen und streichen. Und an dem halten die sich permanent auf und haben keinen Kontakt.
Die Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem kalten Koloss aus Stahl stellen dabei nicht nur gesichert geglaubte Zuschreibungen und Selbstbilder aus dem eingeübten Alltag an Land in Frage. Roman Ehrlich gleicht seine eigenen Erwartungen an diese Weltreise mit den klassischen Narrativen der Seefahrt ab und stellt fest, der globalisierte Handel auf den Weltmeeren ist vor allem unspektakulär.
Es ist eben kein Abenteuer, man ist nicht vom Kurs abgekommen, es gab keine Meuterei, es gab keinen irren Kapitän, es gab keine Piraten, sondern es war die Banalität auch irgendwie dieser Arbeitsverhältnisse, die aber natürlich auch gerade was die Zeitarbeiter auf dem Schiff angeht, ja unfassbar sind.
Die 6 Kapitel des Essays sind in Text- und Bildblöcke unterteilt und mit kurzen Zitatpassagen aus der Reiselektüre der Künstler versehen. Im Abschnitt Fiktion sammelt Roman Ehrlich Seemannsgeschichten, die er der Mannschaft des Containerschiffs in den Mund legt, bis Fiktion und Wirklichkeit nicht mehr eindeutig zu trennen sind. Im Kapitel Jean-François de la Pérouse spürt er dem französischen Seefahrer nach, der dem Stahlkoloss seinen Namen gab, und stellt dessen rastlose Entdeckungsfahrten der statischen Immobilität der modernen Containerschifffahrt gegenüber. Ein eigenes Kapitel ist den Karaoke-Abenden der Mannschaft gewidmet. Als teilnehmender Beobachter erlebt Ehrlich sie als einziges Zugeständnis an Emotion und Sinnlichkeit auf der kalten, schwimmenden Fabrik. Nach und nach enthüllt der Autor eine zentrale Erkenntnis: Die modernen Seefahrer, die Erfüllungsgehilfen der Konsumglobalisierung, sind Menschen ohne Geschichten.
Die Sprachlosigkeit, von der die Seeleute nach mehreren monatelangen Aufträgen auf den Containerschiffen befallen werden, wird als Konsequenz der ewigen Wiederholung desselben beschrieben. Es gibt, abgesehen von den Zahlen, die täglich an die Reederei übermittelt werden, nichts zu berichten. Mit jedem neuen Tag auf See, der in völliger Gleichförmigkeit zum vorigen und nächsten vergeht, verringert sich die Möglichkeit, überhaupt noch über diesen Alltag sprechen zu können.
Der Welthandel präsentiert sich den beiden Künstlern als gänzlich ungreifbar, als abstraktes Konzept. Nicht einmal der Inhalt der Container ist der Mannschaft bekannt. An Bord ist jeder Handgriff und auch jede Minute der Freizeit geregelt. Alles ist funktional, anonym, standardisiert. Michael Desquet fotografiert diesen klassischen Nicht-Ort ohne Identität, ohne Geschichten und soziale Beziehungen in scheinbar zufällig eingefangenen Ausschnitten einer vermeintlich bedeutungslosen Szenerie. Rostflecken, die das unerschöpfliche Reservoir an Salzwasser in die Außenhaut des Schiffes gefressen hat. Die achtlos auf dem Boden hinterlassene Arbeitskleidung eines Besatzungsmitglieds. Aseptisch kalte Lebens- und Aufenthaltsräume der Mannschaft. Und immer wieder die unendliche blaue Weite des Meeres, in der nichts in Sicht ist. Michael Desquets Motive biedern sich nicht an, sie wollen von nichts überzeugen, sondern sich langsam entdecken lassen.
Also wenn ich da außen rumgelaufen bin und der Himmel immer noch blau, das Meer immer noch blau, wie schon seit 5 Tagen, dann ist es natürlich eine gewisse Langeweile, aber dann guckt man halt auch genau hin. Dann sieht man halt plötzlich den Rostfleck auf dem Boden, den man vorher nicht gesehen hat. Da entstehen die tollen Sachen. Da entsteht das, was ich suche. Die Geschichte erzählt sich von alleine.
So wie Michael Desquet mit seiner dezenten Fotografie, tastet auch Roman Ehrlich in mäandernden Sätzen nach den verdeckten Spuren der Realität. Überfahrt ist eine vielschichtige Selbstbeobachtung, in der die beiden Reisenden sich stets bewusst sind, dass sie nicht einfangen, was ist, sondern nur das abbilden, was sie subjektiv wahrnehmen.
Die Bewegung der Scheibe des Meeres, wie sie sich den beiden Künstlern auf der vordersten Spitze des Schiffes darstellt, der Versuch der Beschreibung der Wahrnehmung, der immer wieder hilflos abgleitet in den Vergleich, das beständige Fließen unter und neben dem Schiff bei gleichbleibender, unbewegter Horizontlinie, starr wolkenlos und blau darüber gewölbter Himmelskuppel, den fest verankerten Containertürmen in ihrem Rücken, wirft die beiden Künstler, wie sie da stehen und schweigen, auf sich selbst zurück. Die Gedanken gehen dahin über die weite Fläche ohne Widerstand und es kommt nichts zurück als Rauschen der Bugwellen, Dröhnen der Motoren und Fauchen der Ventilatoren in den Luftschächten.
Der Alltag der Globalisierung erzählt keine Geschichten. So lautet der Tenor dieser ebenso poetischen wie mikroskopisch genauen fotografisch-literarischen Betrachtung. Wie hier die Gegensätze von stetiger Bewegung und gleichzeitigem Stillstand, von Losgelöstheit und Gefangenschaft an Bord gegeneinander aufgerechnet werden, ist schlicht beeindruckend. Denn erst die Reflexion durch den Menschen und die Einbettung in seine Geschichten verleiht der zutiefst unspektakulären Transportbewegung der Warenmassen eine Bedeutung.
Die Seefahrt fast entzaubert. Cornelius Willenkemper stellte uns das Buch Überfahrt vor. Roman Ehrlich hat den Text zu diesem Essayband geschrieben. Die Bilder sind von Michael Desquet, erschienen bei Spectra Books Leipzig, 336 Seiten, 22 Euro. Zu vermelden ist noch, dass der 1977 in Halle an der Saale geborene Clemens Meyer den Klopstockpreis des Landes Sachsen-Anhalt bekommt. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert und die Vergabe setzt nach den Preisen für Helga Schubert und Elke Erb den Reigen der Auszeichnung von Autorinnen und Autoren aus der ehemaligen DDR fort. Und das war's für heute im Büchermarkt. Ob man durch eine Bluttransfusion fit werden kann, verrät Ihnen gleich mein Kollege Arndt Reuning. Hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören. Tanja Lieske.